SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK-TV-Podcast. Ihr hört uns wieder zu. Und das ist natürlich nicht nur ich alleine, sondern Nikolaus ist dabei. Wir sitzen bei uns im Studio. Ich freue mich drauf, dass wir hier heute zusammen sitzen, dass wir hier mal wieder den Podcast aufnehmen. Dadurch, dass wir jetzt die letzte Folge ein bisschen in die Länge gezogen haben, sage ich mal, und zweigeteilt haben, haben wir jetzt länger auch hier nicht gesessen, länger keine Aufnahme gemacht. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier wieder quatschen können. Und die Branche gibt uns wieder viel zu bereden, würde ich sagen.
Ja, auch hallo von meiner Seite. Ja, wir haben die Sommerzeit jetzt fast gut überlebt, ne? Also jetzt am Wochenende war ja der sogenannte Kälteeinbruch. Wir im Westen, glaube ich, sind ja nicht so betroffen gewesen, aber im Süden hat es wohl viel Regen gegeben. Aber darüber wollen wir natürlich nicht sprechen. Ja, du sagst es, wie ist denn die Wetterlage in der Branche?
Die Wetterlage in der Branche, das würde ich dich fragen. Das ist nämlich so ein bisschen die Frage. Geberit hat die Halbjahreszahlen rausgebracht. 1,7 Milliarden Euro, der Nettoumsatz steigt um 1,7%. Wir wissen, es ist immer noch ein sehr anspruchsvolles Umfeld. Trotzdem erzielt Geberit da einen leichte Steigerung. 1,7 Milliarden Euro ist natürlich eine Riesenzahl, aber die Geberit-Gruppe hat natürlich dann auch viele, viele Märkte, ist sehr etabliert. Was bedeutet das jetzt? Kann man Geberit als Stellenwert quasi für die Sanitärbranche nehmen, wie es da geht?
Ja, ich sage mal, die Geberit-Zahlen, da warten wir alle immer so ein bisschen drauf, weil es so die einzige, ja, echte Zahl ist, dadurch, dass die Geberit-Gruppe eine Aktiengesellschaft ist, die dann sehr detailliert auch berichtet für ihre Aktionäre, ist ja breit gestreut, bis Amerika, Pensionsfonds und so weiter. Und dann muss man immer hinschauen. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, mit wenigen anderen Firmen ist Geberit irgendwo auch eine Benchmark. Alleine, wenn man sich die Margen immer anschaut, in diesem anspruchsvollen Umfeld, wie du richtig sagst, ja nicht nur in Deutschland, so ein bisschen auf dem Deckel hat Geberit auch in China bekommen, was ja mal ein ganz wichtiger Markt auch für die war oder für viele war, dass da sehr, sehr schwierige Zeiten in der Immobilienbranche sind, in der Baubranche, kann man daran auch ablesen. Aber wenn ich so in die Zahlen reinschaue, du hast ja schon ein paar Sachen genannt, aber das schon so ein bisschen für mich nicht überraschend. Wir wissen ja, dass Sanitär ein bisschen besser läuft, aber dass die im Vergleich zu Vorjahr fast plus 6 sind, 5,9 um genau zu sein, dass man in Österreich fast 10 ist und auch in Benelux eigentlich ganz gut unterwegs ist, also in Zentraleuropa ganz gut. Ausnahme ist die Schweiz ein bisschen. Aber das ist schon eine Zahl, die dann im Verhältnis gesehen werden muss. Deutschland ist immer noch einer der wichtigsten Märkte, auch für Geberit, dass da in Deutschland ein bisschen was geht. Wir können natürlich nicht sehen, ist man mit Preisen aggressiv unterwegs? Hat man da vielleicht, in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld, das jetzt alle noch mehr haben, wie vielleicht noch vor 3, 4, 5 Jahren nochmal da anders agiert. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, so ein bisschen Hoffnungsschimmer Sanitär sehe ich. Ob jetzt viele berichten können, dass sie plus 6 liegen, weiß ich nicht. Ich habe auch von zwei anderen Firmen gehört, dass sie eigentlich in Deutschland gar nicht so unzufrieden sind. Also vielleicht sogar leicht besser als erwartet. Gibt Hoffnung. Und wie nachhaltig das ist, um mal so ein Stichwort reinzubringen, muss man abwarten.
Ja, ich glaube, das ist genau das Ding. Da muss man mal abwarten. Wie sieht es dann fürs restliche Jahr aus? Wie sieht es dann auch bei den anderen aus, wenn man da ein bisschen erfährt, wie es dann da kommt? Was ich ganz interessant finde, die Entwicklung dann, du hast das Amerika-Geschäft da noch angesprochen. Geberit hat ja auch zwei Werke in Amerika, aber die allermeisten natürlich in Europa, drei dann auch in der Schweiz. Da sind ja im Moment viele Schweizer Unternehmen, die unter den Zöllen leiden. Die sehen ja nochmal ganz anders aus als die wahrscheinlich dann in der EU kommen sollen. Da sprechen wir ja von fast 40%. Da bin ich mal gespannt, wie Geberit dann machen wird, wie die Zollpolitik der USA dann nicht nur Geberit, aber die gesamte SHK-Branche irgendwo beeinflussen wird im Amerika-Geschäft. Ich glaube, das wird noch eine ganz spannende Entwicklung zu sein in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr auch.
Ich glaube, das wird schon ein bisschen durchschlagen auf die Preise. Bei Geberit vielleicht nochmal, ohne dich korrigieren zu wollen oder zu müssen. Du hast ja die zwei Werke genannt, die in Amerika haben. Und da wird mehr oder weniger fast alles für Amerika produziert. Also da schauen die jetzt nochmal locker hin. Aber als Schweizer Unternehmen generell, wenn man, ich sag mal, das jetzt Richtung USA sieht, muss man schon überlegen, wie es da weitergeht. Auch die 15% für Europa werden mit Sicherheit schmerzen. Ja, aber wir haben so viele Hin und Hers jetzt gesehen. Ich glaube, da sollten wir jetzt keine weitere Minute drauf verwenden, denn wir haben ja noch vieles zu besprechen. Es gibt ja doch noch einiges jetzt Richtung September, was man schon mal anteasern kann.
Ja, völlig richtig. Denn bei der MEPA, der Pauli & Menten GmbH, wird es einen Geschäftsführerwechsel geben. Er hat sich ja jetzt länger angekündigt. Der eine oder andere wird es vermuten, Rainer Pauli scheidet als Geschäftsführer aus. Die Rehau Group hat das ganze Jahr 2023, glaube ich, was übernommen. Und ja, im Zuge dieser Übernahme muss Rainer Pauli dann als Geschäftsführer jetzt gehen, hat diesen ganzen Wechsel jetzt noch mitgemacht, hat dafür gesorgt, dass da die Verhältnisse, sage ich mal, stimmen und diese Prozesse zusammengeführt werden bei Rehau und dann bei der Pauli & Menten GmbH. Spannende Personalie, also finde ich spannend, dass es da jetzt wirklich final ist. Und ja, dann bin ich gespannt, wie Christian Kunz und Katrin Schwab-Zettel das dann in einer gemeinsamen Geschäftsführung, sag ich mal, dann bei MEPA übernehmen werden, wie sie sich aufstellen werden und was da dann Neues zu verkünden gibt.
Ja, wie gesagt, sind ja schon einige Jahre dabei, also dieser Übergang ist, glaube ich, jetzt gemacht. Generell auch Rehau, vielleicht wissen das nicht alle, ist ja eigentlich in der Schweiz ansässig. Man hat natürlich die Fabriken und so weiter im Süden Deutschlands, im Südosten Deutschlands, aber auch da muss man natürlich gucken, wie geht es da weiter. Rehau ist ja jetzt nicht nur in der Haustechnik unterwegs, sind ja auch breiter aufgestellt, aber auch spannend. Ja, MEPA, ja, abwarten, wie man da diese Gemeinsamkeit jetzt weiterlebt. Ja. Was noch ganz am Rande vielleicht kurz erwähnt ist, du hast ja gesagt, wir haben die letzten zwei Wochen so ein bisschen mehr über Holzpellets und Holz als Heizungsmarkt gehört. Da geht es jetzt nur noch mal darum, dass man jetzt wohl aus dem Sommerloch sieht, auch der Pelletpreis zieht an. Wobei ich glaube, das ist noch nicht Außergewöhnliches. Das ist, glaube ich, diese Reihe, die wir auch erzählt bekommen haben, die immer so in dieser Schwankungsbreite ist. Ja, der Preisvorteil wird hier immer noch mal gesagt gegenüber Heizöl, liegt immer noch bei 29%. Und vielleicht ist das immer noch das Argument, was man da auch bringen kann, wenn man eine Ölheizung gegen Holz austauschen möchte.
Das ist auf jeden Fall das, was für mich da an der Aussage hängen bleibt. Pellets schwanken sowieso immer im Jahresdurchschnitt, sage ich mal. Das haben wir ja jetzt zu Genüge gehört. Aber diese fast 30%, fast ein Drittel Preisvorteil gegenüber Heizöl, das ist einfach das Argument, was man da mitgehen muss. Natürlich, dann die einmaligen Investitionskosten sind sehr, sehr hoch, das wissen wir. Aber auch da muss man sich dann an seinen Fachhandwerker richten, der das dann mal so und mal so machen kann. Das wissen wir auch, je nachdem, was dann auch gebraucht wird. Da sieht es genauso aus wie bei der Wärmepumpe. Da darf man nicht zu hoch skalieren, da muss man das richtige Gerät finden und die richtigen Schritte gehen. Und dann spart man auf lange Sicht auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Vielleicht noch kurz und dann haben wir noch einen Überraschungsgast für euch. Kündige ich es jetzt an der Stelle schon mal an. Du genehmigst mir das, Cedric, denn wir haben im September ja noch einen wichtigen Tag für die Branche vor uns. Aber vielleicht auch da noch mal ganz kurz. Baugenehmigungen ist ja immer so ein bisschen verzögert, kommen die. Aber jetzt liegen die Zahlen für Juni ja vor. Und da heißt es ja plus 7,9%. Also da scheint so ein bisschen der Umschwung da zu sein zum Vorjahresmonat, Juni verglichen. Und wichtig ist da nur zu wissen, also man darf da, muss wirklich wieder differenzieren, denn es sind vor allen Dingen die Einfamilienhäuschen, die wieder anziehen, was natürlich auf der einen Seite ganz schön ist, aber in Summe, also größere Wohngebäude und so, sind nach wie vor noch nicht so in Sicht. Und da muss man einfach mal abwarten, ob dieser Trend jetzt auch, ich sag mal, breiter wird. Wäre zu hoffen für uns alle, wie schon öfter gesagt. Und von daher ja, schauen wir, ich sag mal, wenn die Juli-Zahlen oder wenn dann auch der September, Oktober kommt, der Herbst kommt, und dann kann man, glaube ich, eine Einschätzung machen, ist das ein stabiler Trend, dass es aufwärts geht. Aber wir wissen alle jetzt, die Genehmigungen, wenn die kommen, heißt das noch nicht, dass morgen gebaut wird. Wir haben ja die Zeitverzögerung, aber das haben wir ja schon die letzten Male auch immer mal wieder gesagt. Ich hoffe sehr, dass das sich verstetigt und wir da wirklich weiterkommen und dann auch ja, mit den Zahlen dann da sind, dass wir nur noch das Pluszeichen davor stellen können bei allen Wohngebäuden oder auch anderen Gebäuden, damit das auch, ich sag mal, in den Objektbau wieder reingeht, um da ja für die Baubranche und natürlich dann auch für die Ausbaubranche, wie es die SAK-Branche ist, dann auch wieder bessere Zeiten kommen. Ja, und wir dann wieder entspannter für andere Themen offen sind.
So sieht's aus. Wir sind jetzt im Halbjahreszeitraum dieses Jahr bei 110.000 Wohnungen, die genehmigt wurden. Die Baugenehmigungen dafür liegen vor. Immer noch weit weg von den 400.000, wo wir mal hin wollten, aber Baugenehmigung heißt ja auch noch nicht gebaut, wie du richtig gesagt hast. Bleibt spannend, aber ich finde, das ist immer so ein guter Gradmesser, dass man weiß, wo geht's denn in der Zukunft hin. Und dann weiß man so ein bisschen, was erwartet uns denn. Und gerade, dass es so ein bisschen hochgeht bei den Einfamilienhäusern, ist ja dann eine gute Nachricht.
Ja, nicht so eine schöne Nachricht, aber das gehört leider zum Leben dazu. Fritz Wilhelm Pahl, ich glaube, den meisten, gerade im Sanitärbereich bekannt, ja, Inhaber von Bette, der Bette zu dem gemacht hat, über Jahrzehnte kann man sagen, ja, ich sag mal, da auch einiges geprägt hat, der sich auch immer engagiert hat, nicht nur in seinem Landkreis, Umkreis, wo Bette ansässig ist, sondern auch, ich sag mal, in der Branche. Er war ja auch lange Jahre in der VDS sehr aktiv, als Vorstandsvorsitzender 6 Jahre in Summe. Und ja, wir wünschen den Angehörigen auf jeden Fall viel Stärke. Und das ist schon, wenn so ein, ja, im besten Sinne des Wortes, darf ich vielleicht sagen, Patriarch dann geht, der sein Sohn führt das Unternehmen jetzt schon lange Jahre weiter, dafür alles Gute und ja, ist jetzt eine, wie immer bei uns manchmal eine harte Überleitung, muss dann sein, aber VDS ist schon gefallen, Stichwort, und wir haben uns, weil der Tag des Bades ansteht im September, auch mal wieder an Jens Wichmann gewandt, ob er uns da wieder was zu erzählen hat. Und so wie wir ihn kennen und so wie er ist, hat er spontan zugesagt. Wir lassen ihn jetzt hier in den Kreis dazu und werden ihn jetzt ein bisschen löchern. Ja, wie erfolgreich der Tag des Bades, der ja letztes Jahr, glaube ich, ganz erfolgreich lief, in diesem Jahr werden könnte. Hallo Jens.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Jens, der Tag des Bades, Nikolaus hat es schon gesagt, steht jetzt bald wieder an, 20. September in diesem Jahr dann. Ist ja immer um den 20. September rum, glaube ich. Aber in diesem Jahr ist es ja dann nochmal ein ganz besonderes Jahr, richtig?
Ja, wir haben ein Jubiläum, 20 Jahre, und der Name fiel schon in der Zeit, in der Ägide von Fritz Wilhelm Pahl, ist das Ganze mit intendiert worden. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar für alles, was er für die Branche, für die VDS getan hat. Und es war immer wichtig, diese Gemeinsamkeit von Industrie, Handel, Handwerk. Und das soll dieser Tag des Bades ja auch zeigen, dass ich Markenprodukte rausstellen kann, die Ausstellungen von Großhandel und Handwerk auf die fachgerechte Installation hinweist. Und die Werbung für die Ausstellungen und die Werbung für das Thema Bad generell in der PR- und Kommunikationsarbeit. Diese beiden Stoßrichtungen sind es, die eigentlich von Anfang an, damals hieß es noch Aktionstag Neue Bäder erleben, das geprägt haben, den Tag des Bades.
Was ich so gut finde eigentlich so zum Jubiläum, ihr habt ja eure Webseite mit www.gutesbad.de und dieses Jahr sagt er, es geht um das gute Bad, das ist euer Motto. Was versteht man denn unter einem guten Bad gegenüber einem Bad?
Ja, gutes Bad ist ein Begriff aus der Werbung geprägt, damals einer großen Badgemeinschaftswerbung, die wir hatten. Und wir haben das damals auch zum Titelzeile der Webadresse genommen. Ich halte es unverändert für eine ganz gute Adresse. Es geht um das Bad vom Profi. Ein Bad, was sich, wie gesagt, durch Markenprodukte auszeichnet von deutschen Herstellern mit all den Vorteilen, die Markenprodukte haben. Eins, was einem gewissen Vertriebsweg unterliegt, über den man gerne schimpfen kann, da aus unserer Sicht wirklich seine Vorteile ausspielt, eben in einer Logistik, einer Zurverfügungstellung von Produkten, wenn sie nachgefragt werden. Und ganz entscheidend, letzte Stufe, die fachgerechte Installation. Ich glaube, dass deshalb man dann von einem guten Spat sprechen kann, wenn es diesen Weg gegangen ist, wenn es die Summe aller Teile ist, aller Partner, die daran mitarbeiten, und dass das einen wirklichen Mehrwert für den Verbraucher auch darstellt.
Dass dieser Mehrwert notwendiger ist als je, ich sag's mal so, liegt ja auch daran, weil die Politik hat ja gerade jeden Zuschuss für ein gutes Bad gestrichen, um es nochmal den Elefanten im Raum anzusprechen. Ja. Ne? Und umso mehr muss ja die Branche für dieses Bad oder diesen Vertriebsweg dann auch trommeln. Es gibt halt tolle Ausstellungen, auch es wird immer wieder rein investiert, man glaubt es nicht. Also ich war vor kurzem noch bei zwei oder in zwei Bad-Ausstellungen, die komplett saniert und eine sogar neu eröffnet wurde. Also die Branche nimmt das Thema ernst, dass man wirklich ein Bad zum Anfassen auch zeigen kann. Das ist ja wichtig. Und so ein Aktionstag kann ja immer nur wieder darauf aufmerksam machen, wir sind da für euch, der Interesse hat. Und hast du in den Jahren jetzt so erlebt, dass wirklich so die Thematik, darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus, altersgerechte, barrierefrei, wie auch immer, dass diese Themen immer mehr auch, ich sag mal, zu einem guten Bad gehören?
Ja, es war ganz interessant, über die Jahre zu verfolgen. Die ersten Jahre waren natürlich geprägt, das Thema Design war ganz noch groß, auch von den ISH-Ausstrahlungen geprägt. Und dann kamen in der Tat noch weitere Themen zu, das Thema Nachhaltigkeit, Wassersparen, was ja früher, heute sehen wir es ja ein bisschen weiter. Und das Thema altersgerecht haben wir eigentlich schon recht frühzeitig aufgegriffen. Ich weiß noch, damals sprach man von Seniorenbädern und Ähnlichem. Das hat sich doch deutlich gewandelt. Ich weiß, wir mussten ein bisschen kämpfen dafür, unsere Aktion, auch Aktion Barrierefreies Bad zu nennen. Einige hadern immer noch mit dem Begriff, aber der Begriff ist auch geprägt durch die Schirmherrschaft. Wir hoffen auch von der neuen Bundesbauministerin. Und es geht eben darum zu zeigen, ein Bad, das sich anpasst den Bedürfnissen der Nutzer. Das können welche mit Einschränkungen sein, Verbraucher, aber eben nicht nur. Idealerweise spricht man gar nicht mehr, sondern jedes Bad wäre barrierefrei, wenn man das so versteht. Und ich glaube, die Bereitschaft, sich mit dem Thema auch schon in der früheren Zeit, also früh meine ich in diesem Fall nicht erst als Senior, sondern schon, dass man in den 40er, 50er darüber nachdenkt, hat deutlich zugenommen. Das bestätigen ja unsere Befragungen. Das ist nicht nur ein Thema für alte Leute. Und die Aufmerksamkeit, dieses Thema auch in den Ausstellungen, in der Branche selbst. Wir erleben, dass es sowohl Kojen gibt als auch Beratungen, Hintergrundinformationen, dass ich bestimmte Produkte ausprobieren kann. Und wir waren natürlich sehr froh, als es vor Jahren diese Förderung gab, die es in Teilen immer noch gibt, aber das entscheidende Instrument gibt es leider nicht mehr von dem Programm 455b, nämlich ein Zuschuss für eine Badmodernisierung, die im Regelfall auch unproblematisch zu bekommen war, wenn diese Kriterien barrierefreier Einstieg, bestimmte Mindestabstände erfüllt wurden. Über 80% der Bäder, das sagen mir Experten aus der Praxis, erfüllen eigentlich die Voraussetzung, dass man diesen Zuschuss in Anspruch nehmen kann. Leider war all die Jahre das immer das Programm eines der erfolgreichen, übrigens der KfW, sehr schnell aufgebraucht. Wir haben uns immer für eine Verstetigung eingesetzt, als einen Impuls dafür. Ganz alleine, damit geht es nicht. Die Verbraucher brauche ich natürlich auch. Und es ist schade, dass dieses Programm, was übrigens im Koalitionsvertrag auch angesetzt war, dass es fortgeführt wird, die Bedeutung ist da, haben alle erkannt, dass das nun leider nicht mit Finanzmitteln ausgestattet wurde. Wir appellieren an die Politik, zusammen mit dem ZVSHK, da nochmal nachzulegen. Alle Ausschüsse sind angesprochen worden. Das ist ja nicht nur eine Frage von Bauern, Familien, Senioren. Haushalts- und Finanzausschuss sind betroffen. Und zusammen mit dem ZVSHK haben wir eben auch eine Forderung aufgestellt, diese Dinge weiterzumachen, weil wir glauben, dass das ein großes gesellschaftliches, zentrales Problem ist. Über 7 Millionen Bäder, wir wissen das aus unseren eigenen Befragungen, sind nicht altersgerecht. Und hier kann man einen sehr wertvollen, auch überschaubaren Beitrag dazu leisten, dass diese Bäder nicht nur altersgerecht sind, sondern auch die Pflegekassen entlastet werden, dass ältere Menschen weniger von Stürzen und Ähnlichem beansprucht sind und ein Stück Mehrwert eigentlich auch für die Immobilien haben.
Du sprichst es an, also ich meine, der Cedric ist ja ein bisschen außen vor, so als Mitte-20-Jähriger noch, der muss sich noch nicht so viele Gedanken machen, der will nur ein vernünftiges Bad haben.
Ja. Ich merke schon, ihr habt euch viele Gedanken gemacht.
Der braucht doch kein gutes Bad, ne? Aber nein, Spaß. Die Frage, die sich ja stellt, du hast ja Pflegekasse angesprochen, wir hören es ja allenthalben, jeder kann es nachlesen, Pflegekasse, Rentenkasse, alle sind unter Druck, vieles geht nicht. Und alleine, wenn man bedenkt, ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, vielleicht weißt du sie noch im Kopf, aber auf jeden Fall eine Mehrheit wird zu Hause gepflegt oder muss zu Hause gepflegt werden. Wir kennen alle die Preise, die jetzt in einem Pflegeheim und so fällig wären. Und dafür zu sorgen, also dass mehr Menschen, ich sag mal, länger zu Hause oder wie auch immer, selbst in einer oder auch in einer Mietwohnung natürlich, bleiben könnten, dort dann Pflege erfahren könnten, das wäre wirklich mehr als ein gesellschaftspolitisches Thema. Umso unverständlicher ist das doch einfach.
Also absolut, man muss ein bisschen unterscheiden natürlich dieses Programm. Der Aspekt der Pflege ist ein bisschen später dazu gekommen. Erstmal geht es, dass ich im Alter mich in meinem Bad sicher bewegen kann. Wir haben dann frühzeitig, auch der ZVSHK hat da ganz verdienstvolle Studien gemacht, was passiert denn, wenn ich zu Hause nicht mehr alleine das Bad nutzen kann? Also was ist, wenn dieser Pflegezustand eintritt? Und natürlich, je später der eintritt, und das ist eben das Bad, wenn es barrierefrei ist, ein großer Förderbaustein, dass ich erst gesund alt werden kann. Aber selbst dann, wenn ich gepflegt werden muss, dass ich dann ein Bad habe, was ich nutzen kann. Nicht nur ich alleine, sondern auch vielleicht die Pflegekraft. Also insofern an beide Aspekte muss man mitdenken. Und deshalb sprechen wir uns auch für eine integrierte Förderstrategie, dass man eben sagt, sowohl Pflege, also Gesundheit, als auch barrierefrei, mehr eine bauliche Frage, die muss man in der Gesamtheit sehen. Und deshalb glauben wir, dass eine Fortsetzung, eine Fortführung des Programmes und eine vernünftige finanzielle Ausstattung, also 150 Millionen, das waren, wenn man da andere Summen hört, die aufgerufen werden, glaube ich, noch überschaubarer Betrag, absolut sinnvoll investiert. Denn wie gesagt, der Return on Invest ist ein besonders großer.
Die Frage, die sich mir dann jetzt stellt, ist, war ja immer so, wie macht man auf so einen Tag des Bades aufmerksam? Ne? Für uns ist ja jeder Tag ein Tag des Bades, auch für die Ausstellungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, fürs Handwerk sowieso. Ihr stellt ja immer Material zur Verfügung oder Werbematerial und so weiter. Kann man abrufen bei euch, ihr unterstützt mit Anzeigenvorlagen und. Jetzt ist in wenigen Tagen schon Tag des Bades. Was kann man vielleicht noch kurzfristig so als Tipp geben, auch, ich sag mal, für Laufkundschaft aufmerksam zu machen? Hier, Tag des Bades, wir haben ein paar Infos für euch. Interessiert ihr euch? Reicht da ein Aufsteller auf der Straße? Oder was kann man dann kurzfristig noch machen?
Ja, als VDS können wir leider nur die Ressourcen haben, bestimmtes Basismaterial zur Verfügung zu stellen. Wir haben keine umfassenden Mittel für eine TV- oder Radiowerbung ähnliches. Nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, sehr erfolgreich in der bundesweiten Kommunikation. Nicht nur zum Tag des Bades, das möchte ich betonen, das ganze Jahr. Die PR- und Kommunikationsarbeit ist mit den überschaubaren Mitteln, glaube ich, sehr erfolgreich. Soziale Medien, auch die klassischen Bauen- und Wohnbeilagen, auch Bauen- und Wohnzeitschriften, Fachmagazine. Gerade sind Reportagen erschienen, die das Beispiel zeigen, warum es sich lohnt, auch ein älteres Bad zu modernisieren. Gerade im wichtigen Bereich nicht nur Neubau, sondern die Modernisierung, Renovierung ist ja das wichtige Geschäft. Also da läuft eine ganze Menge. Entscheidend ist aber, das Ganze, diese Vorlage abzuholen vor Ort. Deshalb Mittel sowohl auf den Seiten des ZVSHK als auch des DG Haustechnik in den geschlossenen Bereichen kann man diese Aktionsmittel runterladen. Und wenig reicht, es muss nicht die Hüpfburg sein, nicht? Dass Aktionen, die ich vor Ort mache, ob es ein Flyer ist, ob ich vielleicht einen Radiospot im lokalen Radio streue. Wir haben sehr guten Kontakt zu den Redaktionen Bauen und Wohnen, das sind diese Special Interest Seiten in Tageszeitungen oder Beilagenzeitungen, auch so kleinere Zeitschriften. Und dort zu inserieren, gerade zum Tag des Bades, bringt einen Mehrwert, denn das Thema wird aufgegriffen von den Redaktionen. Wir haben über 600 angeschrieben, sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie selber auch als Anzeigenabteilung aktiv werden. Und da eine Anzeige zu platzieren, hat natürlich einen doppelten Mehrwert. Ich habe das Umfeld schon dafür, habe genau den idealen Anlass, auch meine Anzeige da zu platzieren.
Das Handwerk ist ja immer noch gut ausgelastet, aber ich sag mal, die Zukunft muss ja auch mit Aufträgen ausgestattet sein. Also gerne auch dort vielleicht mal sich erkundigen und sagen, wollen wir da mal aktiv werden? Das kann
auf jeden Fall. Ne? Auch die Ausstellungen, weil ich glaube, nicht nur wenn Kunden nachfragen, gerade dann muss man auch schon mal gucken, was passiert, wenn ein Auftragsreichweiten, du hast es selber angesprochen, sind ja nicht in Stein gemeißelt. Ne? Und ich glaube, sich jetzt zu positionieren, ist mehr als wichtig.
Und es ist ein Branchenevent, der absolut. Großhandel macht mit, der ZVSHK, also sprich das Fachhandwerk.
Industrie macht mit.
Dabei Industrie genau. Vor allen Dingen macht mit. Also von daher, wie immer, ein guter Tag.
Auf ja, jeden jetzt. Fall.
Vielen Dank, dann hoffen wir mal, dass er genauso erfolgreich wird. Ich habe es ja eingangs gesagt und ich glaube, wir sind wieder gut in der Zeit unterwegs. Man hat gemerkt, wir waren lange nicht mehr so direkt on air. Euch eine gute Heimfahrt nach Bonn, dann
danke.
Wieder in die Zentrale der VDS und dann sprechen wir uns vielleicht danach nochmal kurz oder wir werden darüber berichten, wie unsere
Erfahrungen dazu sind. Das würde mich freuen. Herzlichen Dank.
Ja, dann sage ich von meiner Seite aus schon mal Tschüss.
Ja, Jens, danke dir von mir auch. Und genau, wollte ich auch noch sagen, dann bin ich gespannt, was du dann erzählen kannst. Letztes Jahr gab es ja eigentlich durchweg positive Berichte von dir. Bin ich gespannt, was du dieses Jahr beim Jubiläum erzählen kannst, 20. September. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Danke dir und ja, bis demnächst, würde ich sagen.
Gerne.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Roman Wilke.